Domradio weltweit. Die Weltwirtschaftskrise trifft uns alle in irgendeiner Form und in Indien, da gab es den Wirtschaftsboom, da könnte man meinen, dass es den Menschen dort doch gar nicht so schlecht ginge. Welche Auswirkungen hat denn die Weltwirtschaftskrise auf die Armen in Südasien? Elvira Greiner, Vorsitzende der Ernährehilfe Bonn, die Frage geht an Sie.
Ja, in Indien spüren die Menschen die Weltwirtschaftskrise genauso wie wir. Das heißt, genauso ist vielleicht jetzt der falsche Ausdruck. Sie spüren sie auf andere Weise. Auf der einen Seite gibt es viele in der Mittelschicht, die froh waren, diesen Status endlich erreicht zu haben, weil sie zum Beispiel für internationale Firmen arbeiteten, die wieder ihren Job verloren haben. Aber viel härter trifft es noch die wirklich Armen, die einfach jetzt zum Beispiel nicht mehr genügend Geld haben, sich ausreichend Nahrungsmittel zu kaufen. Und das ist eine Verschärfung der Armut, die so extrem ist, dass es wirklich ja kaum zu beschreiben ist. Denn schon vorher, das muss man sich mal vorstellen, in Indien gibt es mehr hungernde Menschen als in irgendeinem anderen Land dieser Erde.
Da hätte ich jetzt gedacht, Afrika.
Genau, dieser Gedanke liegt nahe, aber wenn Sie natürlich die enorme Bevölkerungszahl Indiens anschauen, 1,2 Milliarden Menschen, und da ein Prozentsatz von etwa 30%, dann kommen Sie auf mehr als 300 Millionen Menschen und so viele finden Sie eben in keinem afrikanischen Land. Und die hungern in Indien effektiv, die leben von weniger als einem Dollar pro Tag. Und es gibt Kinder, die in Indien verhungern, jeden Tag. Auch das ist eine Facette Indiens.
Das heißt, die Anzahl wird jetzt durch die Weltwirtschaftskrise noch höher.
Das ist sehr stark zu befürchten. Es ist ganz extrem, was derzeit da für viele Familien passiert. Sie wissen wirklich jetzt überhaupt nicht mehr, wie sie noch über die Runden kommen sollen. Wir versuchen diesen Menschen Möglichkeiten zu vermitteln, gar nicht erst in diese absolute Notsituation zu kommen, beziehungsweise einen Ausweg zu finden. Das heißt vor allen Dingen zu vermeiden, dass Menschen in diesen irren, riesigen Slums der Großstädte landen. Dass sie in ihrer Heimat bleiben können, die meisten Menschen, die weitaus meisten Menschen leben auf dem Land. Dort gibt es zumindest theoretisch ja noch eher die Möglichkeit, vom eigenen Land zu leben. Das ist aber natürlich auch immer schwieriger, wenn kein Geld mehr für Saatgut da ist, wenn durch den Klimawandel der Monsun ausfällt, wenn durch industrielle Großprojekte einem das eigene Land streitig gemacht wird. Dann haben die Menschen auch dort effektiv keine Chance zu überleben.
Da muss man aber sehr früh ansetzen mit der Hilfe. Das heißt, einfach Geld spenden, damit die Menschen sich was zu essen kaufen, das bringt ja nichts. Die Menschen sollen ja auch lernen, sich selber helfen zu können. Wo setzt die andere Hilfe da an?
Das ist ganz wichtig, erstmal da anzufangen, die Menschen zu informieren. Ein Beispiel zum Beispiel in Andhra Pradesh, einem Bundesstaat in Indien, da ist ein riesen neuer Staudamm geplant. Und da werden etwa 300.000 Menschen wieder ihre Heimat verlassen müssen. Sie haben aber laut indischem Gesetz das Recht auf Information und sie müssen sogar zustimmen den Rehabilitierungsplänen der Regierung. Nur, das weiß keiner dieser Menschen. Und da anzusetzen, die Menschen zu informieren, ihr habt Rechte, ihr müsst euch hier nicht einfach vertreiben lassen und ihnen auch dann zu helfen, dass sie sich organisieren in Gruppen, dass sie stark werden, dass sie plötzlich nicht alleine oder zu 10 oder zu 100 dorthin gehen zu den Regierungsstellen, sondern dass plötzlich 100.000 Menschen protestieren und dann haben sie auch Kraft und Macht, auch ihre Rechte durchzusetzen.
Das heißt, wenn sie sich vertreiben lassen an dieser Stelle, dann haben sie auch eben ihr Land nicht mehr und dann haben sie auch keine Möglichkeiten mehr, Geld zu verdienen. Ist
ganz
das richtig?
Genau, ganz genau. Und gerade die Ärmsten haben auch offiziell nie Landtitel. Sie haben zwar seit Jahrhunderten dort gelebt, aber nie schriftlich verbrieft, diese Rechte auch. So, und dort auch anzusetzen, denn sie haben ein Recht, auch heute schriftlich diese Landtitel zu bekommen. Auch das sind Maßnahmen, die ganz wichtig sind.
Das wird sicherlich die Menschen freuen, wenn sie das erfahren, aber das dann umzusetzen, tatsächlich zu protestieren und sich den großen Mächtigen gegenüberzustellen, ist bestimmt ungeheuer schwierig. Welche Erfahrungen haben Sie da mit den Menschen vor Ort gemacht?
Das ist schwierig und am Anfang geht es auch sehr langsam und das bedarf auch viel Geduld und viel Aufklärungsarbeit. Was unsere Partner dann zum Beispiel machen, dass sie eine Gruppe von Menschen aus diesem Gebiet, Führungskräfte, Führungspersönlichkeiten nehmen, und in ein anderes Gebiet bringen. Hier in diesem Beispiel haben sie zum Beispiel in das Gebiet der Narmada gebracht. Vom Narmada-Staudamm hat man vor Jahren viel gehört. Sie haben dort gesehen, dass man Menschen vor 20 Jahren Entschädigung versprochen hat, die sie bis heute nicht bekommen haben. Und solche Dinge sind eindrucksvoll und stärken dann die Menschen, wirklich sich einzusetzen.
Denken Sie das genau konkret in diesem Fall, die Menschen jetzt schaffen, sich da zu wehren?
Gut, die indischen Wahlen sind gerade vorbei. Sie sind so ausgegangen, dass jetzt die Kongresspartei dort an der Macht ist und wir haben Hoffnung, dass die vielleicht eine andere Agenda vertreten, zumindest in einer Art und Weise einen Damm bauen, der zwar für Bewässerungszwecke sicher auch irgendwo sinnvoll ist, aber nicht in einer Dimension, dass so viele Menschen, so viel Land verloren geht auf diese Weise.
Wir werden gleich noch mal ein bisschen anknüpfen an dieser Stelle, denn Sie haben eben schon den Klimawandel erwähnt. Wir wissen alle, wenn man einfach nur regelmäßig in den Nachrichten das mitbekommt, dass Indien auch sehr häufig zum Beispiel von Überschwemmungen betroffen ist, dass es da viele Menschen auch gibt, die ihre Häuser und ihr Land verlieren. Und genau da setzen wir nachher noch mal an.